www.kamikaze-radio.de. Hallo meine Lieben, ich habe immer noch PVC am Telefon, den Gerrit. Gerrit, wir haben uns gerade unterhalten über die Szene, wie sie damals irgendwie so Anfang der 80er gewesen ist, wie das so abgerutscht ist, dass ihr einen Beigeschmack bekommen habt, oder was war das? Von der Anarcho-Szene.
Ja, das war halt so, da waren auf einmal Bands, die da antraten, die nannten sich dann so zum Beispiel Auswurf oder Katapult, dann gab es auch eine Frauenband, die Ätztussis, und die waren völlig anders orientiert, also ich glaube, deren Vorbilder waren eher so Krass zum Beispiel, die also in erster Linie ihre politische Botschaft rübergebracht haben, aber dabei musikalisch also eher dröge waren, ich nenne es jetzt einfach mal so.
Ja.
Und damit hatten wir nichts zu tun, also wir waren im weitesten Sinne, wenn man so will, in der Rock'n'Roll-Tradition.
Also ich sag mal, ihr habt so mehr die Musikal- oder den musikalischen Punkrock rübergebracht, während die anderen mehr den textlichen Punkrock rübergebracht haben.
Ja, genau. Ich meine, wir haben natürlich auch Texte geschrieben und der eine oder andere ist natürlich auch politisch gewesen, wenn man so will. Aber wir waren niemals parteipolitisch und ich sag jetzt einfach mal so, der Unterschied war vielleicht der, wir hätten niemals gesungen, die Bundeswehr ist scheiße, sondern wir hätten halt gesagt, Militär ist generell scheiße. Also wir waren eher so, wenn wir mal eine Aussage gemacht haben, immer so eine generelle und nicht irgendwie Partei oder Szene bezogen oder regional bezogen.
Ja, okay. Okay. 77 sagst du ja, da kam ja das erste Konzert damals. Und ja. Da kam der Gedanke. Wie kam dann überhaupt der Gedanke? War am Anfang bei euch die Diskussion irgendwie da, ob man in Englisch oder in Deutsch singt? Oder wart ihr von vornherein auf dem englischen Level?
Nee, das war komischerweise überhaupt nicht der Fall, weil ich habe nämlich damals bei den Engländern gearbeitet. Also damals hatten wir ja noch so Besatzungstruppen hier in der Stadt.
Ja.
Und ich habe da ja auch, also A, bin ich so aufgewachsen. Also damals schon so mit dem US-Ami-Sender hier, AFN, da gab es halt immer so den Rock'n'Roll und alles, was danach kam. Und und wie gesagt, ich habe dann also 5 Jahre bei den Engländern gearbeitet, von 1975 bis 77. Und da gab es für mich gar keine Diskussion. Also ich bin auch gar nicht auf die Idee gekommen, jetzt mal irgendwie Sachen in Deutsch zu machen. Ich finde es auch heute noch komisch. Also mein Lieblingsvergleich ist da immer ungefähr der, wenn man also zum Beispiel die Don-Kosaken auf Französisch hören würde, würde das auch nicht so hundertprozentig funktionieren. Ist jetzt aber nur eine rein subjektive Meinung von mir, ne?
Also ich muss ehrlich sagen, also ich bin mehr so im deutschen Bereich.
Ja, nee, ist ja auch nicht
wohl
zu sagen. Du bist wahrscheinlich auch jünger und hast irgendwie einen anderen Background.
Und ja gut, ich fing an mit Abwärts und wie gesagt, Abwärts, Fehlfarben, Hansaplast, die Geschichten.
Ja, klar.
Und ja gut, du bei euch war Vibrators, Ramones, das waren ja ganz andere Zeiten, ne?
Ja, es ist auch hat auch mit West-Berlin zu tun. West-Berlin war ja durch und durch amerikanisiert. Weil wir haben ja damals so empfunden, dass die Amerikaner also die sind, die uns überhaupt ermöglichen, dass wir in West-Berlin leben können, dass überhaupt ein Lebensraum oder ein Biotop wie West-Berlin existiert.
Ja.
Und da waren hier total, also Amerikanismen waren hier überall. Also das ist mir damals schon aufgefallen, weil ich bin damals mal so als Kind verschickt worden nach Westdeutschland, dass der Film, der da lief, ein völlig anderer war wie hier. Also für uns, also sagen wir mal in West-Berlin, da gab es keinen Peter Kraus oder wie die damals hießen, die fanden wir alle lächerlich. Da gab es eben halt Elvis oder Chuck Berry oder sonst
wie. Ja, okay, das war natürlich wahrscheinlich durch die Besatzungsmächte, sage ich mal.
Nee, also einfach auch durch den Status, weil die haben ja garantiert, dass West-Berlin überhaupt existieren konnte. Und da war natürlich auch, wenn man so will, so eine gewisse Dankbarkeit da, auch diese Luftbrückengeschichte und so. Ich meine, wenn man jetzt die Geschichte durchleuchtet, aber das ist ja jetzt nicht hier unser Thema, kommt man natürlich auch unter anderem zu anderen Ergebnissen, dass das nicht alles so wertfrei war und so. Aber wir sind jedenfalls in diesem Geist sozusagen aufgewachsen und der Knut zum Beispiel, der hat auch jahrelang in England gelebt und hat da auch so in 70er Jahren bei einer Band gespielt, die nannte sich Far Channel, die haben natürlich, das war so vor der Punkrock-Zeit, der hat der Bass gespielt und hat auch eine Weile bei dieser Verstärkerfirma Orange gearbeitet.
Ja.
Und der war auch immer so international, so orientiert und immer hip, weil der war schwul und Schwule waren, also damals in West-Berlin, das war immer eine, so eine Kommune, die total am Puls sehr tight waren und alles immer ganz schick waren, was alles ganz schick fanden, was also momentan neu ist und anders und schräg vor allen Dingen. Sein Lieblingswort war immer schräg.
Ja, okay.
War schräg.
Ja.
Ja.
Wie ihr mit Bella B damals, wie waren das Konzerte? Da kam ja der große Ehrgeiz wieder mit PVC weiterzumachen.
Ja, na, die Weihnachtskonzerte sollten eigentlich eine einmalige Geschichte sein. Also wir sind dann damals an den Manager von, also wir kannten ihn vorher, weil der hatte vorher das Kant-Kino gemacht, da haben immer alle englischen Bands gespielt, so in den späten 70er Jahren, und aus dieser Zeit kannten wir ihn schon. Conny Konzak, und der war zu der Zeit unter anderem auch Manager der Ärzte, und als wir an diesen Conny Konzak angetreten sind, gesagt haben, also wir wollen hier die zwei Weihnachtskonzerte machen, hat er die halt organisiert, und weil die so gut liefen und uns das so einen Spaß gemacht hat, haben wir halt weitergemacht, und der Bela B., der hat uns dann halt mal in so einem Club hier gesehen und fand es total klasse, und weil der damals viele Projekte am Laufen hatte, speziell beim Weser-Label, hat der halt die Idee gefasst, mit uns mal eine Single zu machen, und da meinte er, also er würde gerne mit uns diese erste Chris Bedding Single quasi covern, also A- und B-Seite.
Ja.
Weil das war eine Single, die damals rauskam, ich hatte die auch, das war Chris Bedding mit den Vibrators übrigens.
Ja, okay.
Mit ultra rar, das Ding. Ja, und dann haben wir das halt mit dem gemacht.
2004 habt ihr nochmal, oder hast du nochmal eine PVC-Coverband gegründet?
Ja, das war anders. Da kamen so mehrere Faktoren zusammen. Also zum einen hat jemand, der früher auch in einer ziemlich bekannten Band gespielt hat, bei Tempo.
Ja.
Ich glaube, der Name bekannt ist, der Peter Razun. Der hat seinen 50. Geburtstag gefeiert. So in so einem Laden, und hat also einen Haufen Leute von früher eingeladen, unter anderem eben auch mich. Und da stand der eben halt mit so einer Tempo-Band und hat da so ein paar Songs intoniert. Also waren nicht die komplette Besetzung, aber so halt eine Band wie Tempo mit zwei Originalmitgliedern. Und da habe ich halt das erste Mal jemanden gesehen, der da also mit grauen Haaren stand und nur 50 war, und dachte, Mensch, scheiße, das kann ich doch selber auch.
Ja, man wird nicht älter innerlich irgendwo, denke ich mal, ne?
Nee, aber es war von so weit weg, also überhaupt jemals wieder Musik zu machen. Nun stand der da, und sagen wir mal so, wenn ich das nicht gesehen hätte, also der war schon ein ziemlicher Auslöser. Und dann gab's noch so andere Zufälle, also zum Beispiel waren hier ein Amerikaner in der Stadt, der hat hier bei so einem Institut gelehrt, das nannte sich, oder nennt sich immer noch John F. Kennedy Institut, und die haben da gerade so punkt in England, Deutschland, USA durchgekaut, und da hat er mich angerufen als Protagonist, der also den Studentinnen und den Studenten da Rede und Antwort gestanden hat. Das war schon irgendwie sehr komisch, also auf einmal wurde das so abgehandelt wie so ein kultureller Faktor. Und dann gab's halt die Schocks, die hatten von mir ein Stück gecovert, Eva Braun is Back in Town. Und da hat mich jemand mit denen zusammengebracht, und ich war sowieso schon in Kontakt mit dem Smiley, mit dem Gitarristen, so ein paar Jahre, und dann dachte ich, naja, ich versuch's einfach mal mit denen. Und da haben wir es einfach mal so probiert, da war ich so zweimal bei denen, also das war noch so Ende 2004, Special Guest sozusagen, haben die ihr Set gespielt, und dann kam ich dazu für die letzten 6 Stücke, da haben wir dann halt alte PVC-Sachen gespielt. Und dann kamen wir halt auf die Idee, das irgendwie abendfüllend zu machen, also richtig ein Programm zu erarbeiten. Und das waren dann eben halt alles nur alte PVC-Songs von 77, 78. Und die kamen auf die Idee, weil ich dachte damals, also das Ding jetzt PVC zu nennen, das ging mir irgendwie auch ein bisschen zu weit, weil da hätte ich eigentlich erst die Jungs fragen müssen, die früher mal bei PVC gespielt haben, also die wären ja auch in Frage gekommen.
Ja, okay, klar, logisch. Die haben ja Vortritt erstmal, sag ich mal, logisch.
Wie bitte?
Ich sag mal, wenn man jetzt wieder unter PVC arbeiten sollte, dann haben die alten Jungs natürlich erstmal Vortritt, denke ich mal.
Ja, natürlich, bloß der eine, ich bin mit dem überhaupt nicht zusammengekommen, und jetzt am Sonntag komme ich mit ihm zusammen, mit dem Reimer, und am 17. da machen wir nämlich einen Kick, und da spielt er bei zwei Stücken mit. Aber der ist so eingebunden in seiner eigenen Band und arbeitet auch sehr viel, und der Trommler ist nicht mehr zu erreichen und der Knut ist sowieso tot. Na egal. Und mit diesen Schocks haben wir dann eben Garrett and the Rock'n'Roll Stalinists gemacht. Der Name kam von denen, weil die haben anscheinend ein Stück, was sich Rock'n'Roll Stalinisten nennt. Und da kamen die da drauf und mir war es dann auch relativ egal. Dachte dann nur, na okay, wir machen es. Nur die Sache war dann die, also wenn wir gespielt haben, kam natürlich immer diese Konfusion, weil natürlich der Name PVC auch immer mitschwank,
ja,
zu sagen. Und dann kam natürlich, ja, warum nennt er denn das nicht PVC und dieses und bla. Und dann gab's ja, dann sind die ja ausgefallen, dann hatte ich mir da neue Leute gesucht, dann ging's eigentlich weiter unter dem Namen. Dann waren wir aber letztes Jahr in Greifswald und wurden da als PVC angekündigt und dann dachte ich irgendwie, ach jetzt scheiß drauf, wir lassen das jetzt bei PVC und fertig.
Ja, okay.
Ist auch einfacher, muss ich wirklich sagen. Also wenn ich mal so rumtelefoniere oder so, ich muss da nicht groß erklären und sagen wir mal, in dem Bereich, den wir da irgendwie beackern, ist der Name eben halt bekannt.
Also ich sag mal, ist PVC eigentlich seit 30 Jahren immer irgendwo aktuell gewesen?
Ja.
Für dich jedenfalls?
Ja, die Sache ist, die mich wundert ja selber, also es gab ja eine Riesenpause, also zwischen 91 und 2004, aber da sind zumindest noch ein paar CDs rausgekommen, zum Beispiel hier so bei Incognito. Die hatten da zwei LPs rausgebracht, mit altem Zeug von 77 und 79 live aus dem Übungsraum. Und die bringen jetzt übrigens auch, also die sagten mir, Ende März ist es soweit, die bringen eine Anthologie raus, und zwar ein Doppelalbum in Vinyl. Und da sind 34 Aufnahmen drauf, also die Aufnahmen sind alle unbekannt, also noch nicht veröffentlicht worden, aber unter diesen 34 sind 29 Songs, die überhaupt noch nie aufgetaucht sind.
Ja, ich sag mal, ein Song davon heißt zum Beispiel Kamikaze of Love.
Richtig. Und die sind aus allen Besetzungen.
Ich sag mal, ich darf doch bestimmt schon mal einen Song davon spielen.
Ja, natürlich, klar, ist ja kein Problem.
Also ich spiele jetzt mal Kamikaze of Love, weil das natürlich zu Kamikaze Radio auch sehr gut passt.
Ist klar, ja.
Und dann unterhalten wir uns nochmal über die Zukunft und was noch bei euch passieren soll?
Ja, können wir machen.
Ihr habt doch bestimmt noch irgendwelche Zukunftsprojekte oder Pläne.
Naja, wir wollen halt spielen, ne? Also wir haben jetzt gerade jemanden...
Kommen wir mal gleich zu. Lass uns mal Kamikaze of Love und dann unterhalten wir uns gleich weiter.
Okay.